Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast im Kultkino in Basel mit einem speziellen Anlass. Es geht um den Film Andrea lässt sich scheiden von Josef Ader. Ein Film, den das Publikum hier im Saal gerade gesehen hat in einer Vorpremiere. Unser Gast ist Kabarettist, Theaterschauspieler, Filmschauspieler, Drehbuchautor und Regisseur und bei diesem Film Andrea lässt sich scheiden, gleich in drei Funktionen tätig. Herzlich willkommen, Josef Ader.
Ich kann aber diese Berufe teilweise nicht.
Darauf werden wir zu sprechen kommen heute Abend. Also, außer du möchtest jetzt schon ein paar Einzelheiten preisgeben. Sonst würde ich mal anfangen, den Film kurz zusammenzufassen.
Ja, gern.
Und danach machen wir dann...
Sage ich, was ich alles nicht konnte.
Okay, gut. Also ein paar Worte zum Film für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben. Diese Andrea im Titel, die ist Polizistin auf dem Land. Heißt das auf Österreichisch wirklich am Land?
Ja, also auf dem Land sagt man, glaube ich, eher in Deutschland und vielleicht hier auch, gell?
Ja.
Ja. Am Land.
Mhm, schön. Und
verwendet ihr das gar nicht, am Land? Mhm. Am flachen Land?
Nee, aber wir kennen es schon. Also so ist ja. Es nicht. Also diese Andrea, die geht dann am Abend, wo Geburtstag gefeiert wird, geht sie ins Restaurant mit den anderen feiern und auf dem Heimweg passiert dann die Scheidung, von der im Titel die Rede ist. Und zwar auf relativ eigenwillige Art. Sie hat gerade ihrem zukünftigen Ex, muss man sagen, Andreas, die Autoschlüssel weggenommen, weil er betrunken ist und eigentlich nicht mehr fahren sollte. Und diesen Andreas überfährt sie dann auf dem Heimweg mit dem Auto.
Weiter wollen wir die Geschichte nicht ausbreiten.
Weiter wollen wir sie nicht ausbreiten. Ja doch, etwas können wir noch sagen. Sie begeht Fahrerflucht und dann kommt eine ganze Reihe von Geschichten ins Laufen. Es passiert viel oder je nachdem auch wenig, aber ziemlich viele Zufälle. Jetzt mal dieses Paar, das da im Zentrum steht. Die heißen eigentlich Andi, also Andreas, und sie heißt Andrea. Das ist ein Zufall. Oder habt ihr noch andere Namen zur Verfügung?
Ja, wir haben in Österreich an sich auch mehrere Namen. Ich habe mir nur gedacht, das ist nett, weil das klingt so nach einem Paar, wo alle sagen, der Andi und die Andrea, die passen gut zusammen, haben sie gesagt vor ein paar Jahren. Die passen wirklich gut zusammen. Und jetzt passen sie halt gar nicht mehr zusammen.
Also sie ergänzen sich überhaupt nicht mehr. Die eine will davon, das ist die Andrea. Und sie möchte sich scheiden lassen und wir erleben das eine Lesart des Films, wir erleben eine Frau, die versucht, einen Ausbruch zu machen auf dem Land. Ist das besonders schwer dort?
Ja, ich bin ja weg mit 19. Mich dürfen Sie da gar nicht fragen. Sind wir bei du?
Ja.
Ja, mich darfst du da gar nicht fragen, weil ich halte es für sehr schwierig, eine Frau am Land zu sein, auf dem Land. Mhm. Ich finde das, also ich habe es nie erlebt, aber ich stelle es mir schwer vor, weil ich schon so, ich komme ja vom Land, ich bin dort, habe 20 Jahre dort gelebt und bin wieder auf Besuch, immer wieder bei meinem Bruder, der den Bauernhof übernommen hat, wird jetzt in meinem Alter von Kollegen aus der Volksschule, so heißt die Grundschule in Österreich, wie heißt die in der Schweiz?
Volksschule,
ja, perfekt. In der Volksschule auch eingeladen zu Geburtstagsfeiern und da fallen dann bestimmte Sätze zwischen Männern und Frauen, also genauer genommen von Männern an Frauen, wo man sich denkt, auch nicht leichter geworden in den letzten 30 Jahren, eine Frau zu sein am Land. Und da kommen auch teilweise wirklich einige Sätze vor. Und deswegen wollte ich auch eine Frau als Hauptfigur, weil ich schon das Gefühl habe, wenn man seinen eigenen Kopf hat, als Frau am Land hat man ein bisschen mehr Schwierigkeiten zu überwinden.
Aber ist das Thema des Films denn?
Das Thema weiß ich gar nicht. Da darfst du mich gar nicht fragen, was das Thema des Films ist. Gut. Keine Ahnung. Also ich versuche immer eine Geschichte zu erzählen und zwar möglichst spannend. Und vielleicht habe ich noch so Hintergedanken, wie dass ich mal ein bisschen mehr Drama machen will und dann schauen, was der Witz kann. Wenn das Drama wirklich was wert ist, welche Art von Humor dann entsteht. Solche Hintergedanken habe ich schon. Aber so Themen, mit Themen stehe ich auf keinen guten Fuß, weil ich immer so Aufsätze schreiben musste in der Oberstufe. Mhm. Und deswegen bin ich auch, reagiere ich auch ganz verkrampft, wenn mich Journalisten zum Thema des Films fragen. Mhm.
Hättest du gerne mehrere Themen in einem Film? Weil man kann ihn ja auf verschiedene Arten lesen.
Ja, ja. Also es, wenn 10 drinnen sind, ist gut. Dann muss ich nicht sagen, welches ist das Richtige ist.
Ja gut, aber also irgendwie musst du dir vorgenommen haben, ich mache einen Film.
Ja, ja, klar. Und dann? Aber nicht zu einem Thema.
Aber nicht zum Thema, okay. Ja, und wo fängt dann die Findung des,
naja,
ich, des Inhalts an? Ich sage jetzt mal nicht Thema.
Ja, nein, es geht so los. Ich mache ja einen zweiten Film. Ich bin aber schon 60. Das ist ein sehr alter, junger Regisseur. Und dann denke ich mir, okay, man kann, den Fehler, den ich jetzt machen kann, ist, die Stärken des vorigen Films zu wiederholen. Das war Wilde Maus, das war so eine Stadtkomödie über die seltsamen Menschen in einem gentrifizierten Innenstadtbezirk von Wien. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich riskiere was, ich mache alles anders. Also Land, Stadt, weibliche Hauptfigur, bisschen mehr Regie führen auch. Weil ich da mehr Zeit habe, weil beim ersten Film habe ich selber die Hauptfigur gespielt und ein bisschen mehr Drama, also ein Drama, das nicht durch die Witze so hinweggefegt wird. Es gibt ja so Tragikomödien, da sind die Probleme, hängen nur so als als Dekorationsstücke ein bisschen im Film rum, aber keiner nimmt sie ernst. Und ich wollte so einen Film, wo die Probleme was wert bleiben, auch wenn es manchmal lustig ist. Das mache ich deswegen, solche Überlegungen habe ich deswegen, um mir selber eine gewisse künstlerische Entwicklung vorzutäuschen. Damit ich mir denke, jetzt riskiere ich nochmal was beim zweiten Film. Und ja, und dann denke ich sofort an eine starke Frau am Land, die Schwierigkeiten hat. Dann habe ich mich an eine Polizeikontrolle erinnert, die ich mal hatte mit einer strengen Polizistin. Und dann...
Also die war auf dem Land, diese Verkehrskontrolle?
Ja, ja, die war auf dem Land. Ich war aber nicht der Fahrer, ich war der Beifahrer. Und... es ist so ein bisschen, das passiert, was am Anfang des Films passiert. Wir werden so kontrolliert und der Beifahrer ist richtig vom Land und einer, der sich richtig wenig scheißt, wie wir sagen. Und da ist die Polizistin, mit der nicht zu verhandeln war, nach hinten gegangen und hat so unterschrieben und das Strafmandat ausgestellt. Und dann sagt mein Fahrer, sagt zu dem Polizisten, auch nicht leicht, eine Frau als Chef. Ich habe mir gedacht, das ist wahnsinnig, jetzt kriegen wir noch eine ärgere Strafe. Und der Polizist sagt, ja. Und dann sagt mein Fahrer, wie ist denn das, wir haben es eilig, wir müssen zu einem Kabarettauftritt. Bis wohin seid ihr denn noch zuständig? Wir würden dann gern wieder schneller fahren. Und der sagt dann, ab am Städten könnt ihr wieder. Das war die Polizeikontrolle in echt.
Ja, trotzdem, eines der vielen Themen, die mir einfielen zu diesem Film, war eben dieses Abarbeiten an der Provinz. Musst du das noch? Dich abarbeiten an dieser
Provinz, wo du herkommst? Naja, ich hatte Lust drauf. Ich hatte Lust drauf. Das ist kein Abarbeiten, das ist mehr so ein Zurückgeben. Wenn man will, auch ein Zurückgeben im Sinne von Rache. es ist so, eigentlich... ist ja so, wenn man einen Film macht, so wie ich das mir denke, dann beschreibt man, erzählt man nicht nur eine Geschichte, sondern erzählt immer so einen ganzen kleinen Kosmos in einem Film. Und beim ersten Film habe ich mir gedacht, ich nehme so diese typische Innenstadtbezirkssituation, die ich einfach kenne aufgrund meines Bekanntenkreises, wie so wie die Leute leben in der Stadt, die wir in Wien Bobos nennen. Das gibt es hier nicht, gell? Bobos.
Ja, die gab es, glaube ich, mal in Italien in den 60er Jahren.
Ja, also in Wien ist das so eine Mischung aus...
Hipster und...
Aus Bourgeois und Bohemien. Also Bürger, die glauben, sich selber vortäuschen, sie wären Künstler. So. Die sind meistens dann aber eher Computerleute oder so... Also, aber jeder ist irgendwie ein Künstler auch. Mhm. Jeder hat eine Band, wo er spielt oder schreibt oder manchmal wo was, ein Projekt und so. Also diese Art von alle Grünwähler und so, diese Art von Bürger, das war das Thema, da kenne ich mich aus. Und dann habe ich mir gedacht, die zweite große Welt, wo ich mich auskenne, aufgrund meiner ersten 20 Lebensjahre und weil ich ja immer wieder auf Besuch bin draußen, ist das Land. Und dann hat man so auch Lust drauf, ein bisschen das alles zu reflektieren, was man so erlebt hat.
Aber gleichzeitig, was mir einfach aufgefallen ist, man könnte diesen Film ja ziemlich bissig gestalten, auch gegenüber den Leuten. Ziemlich bissig, auch gegenüber diesen Figuren. Aber da schwingt doch irgendwas ganz anderes mit, irgendwie auch ein Verständnis dafür, dass diese Leute sind.
Ja, Ich denke mir auch, dass es liebevoll und schonungslos ist gleichzeitig. Es ist interessant, dass manche Leute finden, dass die sind geradezu zärtlich geschildert. Mhm. Andere sagen, was ist denn das für ein Film? Die Männerfiguren, was haben sie für Männerbild? Wenn sie eine Frau wären, wäre ihnen das Männerbild um die Ohren gehauen worden. Also solche Fragen kriege ich auch. Die finden, dass die Männer alle versoffen und dumm sind. Es spielt immer selber, was man selber halt erkennen kann.
Ja, man kann es halt durchaus so sehen, oder? Also, ich meine, die machen ja manchen Trinkwettbewerb hier.
Ja, ja.
Das bedient ja auch
ja,
Klischees.
Ja, natürlich.
Also,
ja. Also es ist beides. Dass sie so sind, wie sie sind, aber auch nicht blöder als in der Stadt, sondern halt anders deformiert. Hm. Man wird in der Stadt anders deformiert als am Land.
Hm. Also in der Stadt hat man immer das Gefühl, man hätte ein Projekt und ist auch noch...
Und man wird deformiert davon, dass man zu viele Leute trifft, die derselben Meinung sind.
Hm. Okay, also ein bisschen blasiert.
Ja, so. Nein, einfach Blase, im Sinne von Blase blasiert.
Ah, genau. Die Bubble. Mhm.
Ja.
Mhm.
Und am Land ist man deformiert, weil man ja dauernd wen treffen kann, der völlig eine andere Meinung hat.
Mhm.
Und man will sich ja nicht mit allen zerstreiten und dann überlegt man sich Strategien, wie redet man mit dem, ohne ihm zu sagen, dass er ein Vollidiot ist. Mein Bruder hat die Taktik, wenn er wieder, jetzt nach Corona passiert das ja, da triffst du wen, der dir Dinge erzählt, wo du eigentlich sagen musst, du bist ein Vollkoffer.
Mhm.
Und mein Bruder hat die Taktik, dass er sich das so in Ruhe anhört und dann sagt er, ja, ja. Und dann wechselt er das Thema. Und dieses ja, ja heißt so, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht heißt das Jojo, aber was bist du für Depp und so. Also das kann man offen nicht lassen.
Ja. Genau. Ja, aber eben, ich find's eben interessant, dass diese Leute so irgendwie, ja, so menschlich sind. Also die sind nicht eindeutig das eine oder das andere. Also wir haben zu tun mit einer ganz komischen Kombination, eine sehr gesetzestreue Polizistin, die Fahrerflucht begeht. Und deine Figur zum Beispiel, das ist der Religionslehrer, der im früheren Leben Alkoholiker war, viel getrunken hat und dann auch wieder anfängt. Ja.
Er hat sein Leben unterbrochen, kurz, kann man sagen. Ja. Nein, die sind alle ambivalent, das mag ich. Ich kann es auch gar nicht anders schreiben und finde das eh spannend, weil im österreichischen Film hat man ja nicht so viel Budget. Und die Art von Suspense, die kein Geld kostet, ist ambivalent in dem Fall, dass man... Ja. Dass man nicht genau weiß bei Figuren, was ist mit dem los. Ja? Es gibt eine Figur im Film, wo man nicht weiß, ist das ein Freak, der die Andrea erpressen will, oder ist er einfach nur rasend verliebt zum völlig falschen Moment.
Mhm.
Ja, und das wird auch bis zum Schluss nicht ganz aufgelöst. Und diese Spannung, so, das finde ich immer super, weil das reflektiert auch immer, das reflektiert so, wie ich wahrscheinlich meine Mitmenschen empfinde. Ich denke mir nicht, dass die böse sind. Auch als Kind am Land hatte ich nie das Gefühl, dass die böse sind. Ich war so ein bisschen ein zartbeseitetes Kind und die waren mir alle ein bisschen zu grob. Aber ich habe sie nie böse gefunden, sondern immer so ein bisschen wie Elefanten im Porzellanladen. Die haben sich eine dicke Haut wachsen lassen, wahrscheinlich gegen den vielen Wind, der immer geht am Land und so. Und dann hauen sie halt Sachen runter oder verletzen jemanden. Aber die meinen das nicht persönlich.
Mhm, eben, und das sieht man in dem Film eigentlich sehr, sehr schön. Jetzt Abarbeiten am Land ist das eine, habe ich mal als Stichwort so hingeworfen, offensichtlich nicht so.
Aber es ist ja, Therapie ist keine.
Also nein,
ich ersetze damit nicht die Therapie, weil ich so leiden würde unter dem Land. Ich komme da gern raus. Ich finde, es gibt viel Grund, draußen zu wohnen. Ich nach 3-4 Tagen, wo ich bei meinem Bruder bin gern wieder in der Stadt. Ich mag einfach die Großstadt, ich mag das. Ich mag diese Anonymität, ich mag, dass ich nicht am Gartenzaun einen Nachbar habe, der mich fragt, woher ich komme und was ich nächste Woche wo spiele und so. Ich mag das einfach gern. Aber ich verstehe total, wenn man das andere auch mag. Ich habe da keine Schäden oder so.
Du hast auch das große Glück, dass du auswählen kannst, wo du hin willst. Nämlich einmal hier und einmal dort. Jetzt, der Film heißt Andrea lässt sich scheiden. Also sie will sich scheiden lassen eigentlich. Und sie wird einfach die Männer irgendwie wie nicht los. Durch den ganzen Film hindurch gibt es einen Mann nach dem anderen, klebt an ihr.
Nein.
Der Vater? Kleben,
ja, aber sie sind so halt in ihrer Umgebung und keine große Hilfe. Ja. Das ist so beabsichtigt, weil die Andrea war für mich ein bisschen so der Cowboy im Film. Es ist ja ein bisschen ein Western, oder weil er an der tschechischen Grenze spielt, mehr ein Eastern, ein österreichischer Eastern, auch mit einer Main Street, ja, mhm. Straßendörfer schauen ein bisschen aus wie Westernstädte.
Und dann Autos ersetzen die Pferde.
Ja, und so einer Autos ersetzen die Pferde und so einer Landschaft, die, wo der Wind geht und die ein bisschen ausschaut wie Nebraska, das nördliche Weinviertel.
Ja. Ist das?
Ja.
Also ist da, wo du herkommst, oder?
Nein, nein. Ich komme aus dem Donautal, da ist nur grün. Das wäre im Film, wird das nicht schön ausschauen, wenn es dauernd nur grün ist.
Und dieses St. Pölten ist aber dann ganz weit weg in dem Fall?
Das ist, in Niederösterreich ist nichts weit weg. Das ist, also St. Pölten liegt in der Mitte und ist so eine, ja, die, St. Pölten hat den Ruf, dass sie sehr langweilige, sehr langweilige Stadt ist. Wahrscheinlich zu Recht. Auch sie ist eine Landeshauptstadt, aber erst seit den 90ern und hat so ein hässliches Regierungsviertel dort, das man im Film sieht, das ein bisschen ausschaut wie der Potsdamer Platz geschrumpft. Und ist halt so eine Stadt, die niemand ernst nimmt. Ne? Und für mich ist St. Pölten einfach der urbane Fluchtpunkt des Films. Das gefällt mir gut. Das ist mir als erstes eingefallen. Ich möchte St. Pölten haben als Großstadt im Film.
Ich bin auch immer wieder erstaunt gewesen in dem Film, wie die anderen über St. Pölten reden, als sei das irgendwie der Sündenpfuhl oder irgendwie. Und dann sieht man es mal von oben. Dann schaut es
doch. Ein aufgeblähtes Dorf.
Ja, überschaubar aus. Jetzt mit den Männern noch. Also trotzdem, ich möchte
mal die Männer, fragen. Genau.
Wir haben einen kleinen Exkurs gemacht jetzt. Da gibt es ja noch mehr. Da gibt es diesen Vater, der ständig anruft, mal zum sehr unpassenden Moment. Dann gibt es den anderen Polizisten, der irgendwie was erwartet von ihr, weil er ja bemerkt hat, was sie gemacht hat. Der eigene Ehemann, den muss sie zuerst mal überfahren, damit sie ihn los wird. Und so geht das ein bisschen weiter.
Ja, ich bin eigentlich der Hilfloseste von allen, so ein alter Depp, der quasi, von dem man nichts mehr erwartet. Deswegen, aber ich bin auch ein Außenseiter. Ich glaube, deswegen bin ich ein bisschen eine Hilfe für Sie, weil wir beide Außenseiter sind in dieser Gesellschaft da am Land.
Mhm. Sag mal, ist dir so in der Rezeption auch schon gesagt worden, dass dich da irgendwie, dass das auch lustiger sein könnte, eben dass die tragische Seite doch auch so ziemlich Gewicht hat?
Ja, es gibt Leute, die erwarten von einem Kabarettisten halt einen rein lustigen Film. Das ist mir schon gesagt worden, ja. Mhm. Aber ich kann es ja nur so machen, dass ich das so schreibe, wie es ich gerne anschauen würde. Das ist meine Taktik, seit ich das mache. Auch bei Kabarett. Ich mache so Kabarett, wie ich gerne anschauen würde. Ich lache auch selber sehr lang über meine Witze, wenn ich sie zum ersten Mal hinschreibe. Also ich bin mein eigenes Publikum. Und dann hoffe ich auf andere, denen das auch gefällt. Mhm. Und ich selber mag halt keine reinen Komödien. Ich mag immer einen Dramenanteil. Und ich mag eigentlich, wenn der Dramenanteil ein bisschen höher ist und der Witz mehr so ein Gewürz oder mehr so etwas was Tröstliches mitten in dem, dass es nicht lustig ist. Mhm. Und dass man lachen kann, wo es eigentlich nicht lustig ist. Das mag ich halt als Konsument besonders gern. Mhm. Und dann mache ich das auch so und hoffe, dass ich einen breiten Geschmack habe, wo viele Leute kommen.
Der Kabarettist, der sich selbst als quasi Testpublikum verwendet, setzt sich da zufällig vor einen Spiegel, oder?
Nein, das geht nicht. Ich schreibe was hin und in dem Moment, wenn ich den Gedanken habe, lache ich zum einzigen Mal drüber. Klarerweise. Mhm. Ein zweites Mal, wenn ich über denselben Witz lachen würde, über meinen eigenen, wäre ja was nicht in Ordnung mit mir.
Mhm. Das stimmt.
Ja.
Da gibt es ganz böse Sprüche dazu, die wollen wir jetzt nicht erwähnt haben. Aber die Frauenfigur, war dir von Anfang an klar, dass das Birgit Minichmayr spielen wird, oder?
Ja, als ich so diesen einsamen Cowboy, so eine Frau, die alles darf, was Männer dürfen, so wie ein Mann so ein bisschen durch den Film gehen und die Augen zu schlitzen, zusammengekniffen und Pokerface und nicht dauernd keine emotionalen Ausbrüche und so, sondern ein inwendiges Brodeln. Da ist mir eigentlich Birgit sofort eingefallen. Wir hatten schon eine sehr gute Zusammenarbeit bei einer Wolf-Haas-Verfilmung, beim Knochenmann. Und da habe ich dann im Kopf, hatte ich sie als Andrea und habe die Fassungen so geschrieben, einmal am Anfang. Habe sie noch nicht angerufen, sondern mal 5 Fassungen geschrieben, bis ich sie gezeigt habe, damit sie auch Ja sagt.
Mhm. 5 Fassungen? Also
oder
7,
ich weiß, das weiß ich nicht genau, aber einige.
Ja, ich will dich nicht auf Zahlen festbehaften, aber... Trotzdem, das ist doch eine ganze Menge.
Ich schreibe insgesamt so 12, 15.
Mhm. Aber fing es denn tragisch an, oder?
Nein, es fing immer tragisch an. Ich wollte so einen tragischen Vorfall am Anfang. Ich wollte Witze machen unter erschwerten Bedingungen und wollte quasi am Anfang was Tragisches. Und dann, ist die Frage, wie geht sie damit um? Und da hatte ich zuerst mal nur im Blick eine einzige Nacht. Ich wollte einen Film drehen, nur in einer Nacht. Ich stehe nämlich ungern auf morgens. Und beim Film muss man immer so früh morgens aufstehen. Mhm. Und ich bin deswegen Kabarettist geworden, damit ich am Abend arbeiten kann. Da habe ich meinen Leistungshöhepunkt. Mhm. Und jetzt wollte ich einen Film drehen, der nur in dieser einen Nacht spielt. Aber das war dramaturgisch dann so ein absehbarer, typischer Arthouse-Film über jemand, der in einer Nacht dann was lernt, weil er die richtigen Leute trifft. Und das war so ein bisschen, weiß nicht, französischer Film für die Golden Ages und so, bevor sie wegsterben. Und irgendwie hatte ich keine Lust drauf. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so viel interessanter, was sie in den nächsten Tagen, das ist jetzt ein Film, der circa ungefähr, sag ich mal, 7 bis 8 Spieltage hat. Wie geht sie in den nächsten Tagen damit um? Wie lang kann sie diesen Stress aufrechterhalten, dass sie an sowas schuld ist? Das ist ja ein Riesenstress auch für sie. Und ich hatte plötzlich Interesse an einem etwas anderen Verlauf des Films. Und dadurch ist dann die Spielzeit länger geworden, die Figuren sind mehr geworden, die Schauplätze sind mehr geworden. Und es war wieder so ein größerer Film, als ich dachte anfangs.
Wie sind denn die Dialoge entstanden? Ist da irgendetwas auch auf dem Set passiert? Weil irgendwie ist mir das ein paar Mal so eingefallen, wie du so neben Birgit sitzt auf einer Bank und da passiert einfach mal gar nichts.
Ja. Also die Dialoge entstehen so, dass ich so laut am Anfang mal laut vor mich hin brappel und das hinschreibe und manchmal lacht dazwischen, wenn es lustig ist. Und dann versuche ich das einzudampfen von Fassung zu Fassung, damit die Schauspieler eine Partitur haben, wo sie wieder gestalten können und auch wieder was reingeben können. Und dann schreibe ich die Drehfassung nicht, bevor ich mit jeder Schauspielerin, mit jedem Schauspieler ein langes Gespräch hatte über ihre Rolle, was sie denken darüber, wo sie was nicht gut finden, auch Sätze, die sie beitragen möchten. Und die Drehfassung, da sind schon viele Ideen von ihnen drinnen. Und dann kommen wir zum Schauplatz in der Früh, leider meistens. Und dann der Kameramann, der Carsten Thiele und ich hatten immer einen Plan A, aber den haben wir nicht gesagt. Wir haben mal die Schauspieler, mich manchmal auch, was entwickeln lassen und haben uns dann angepasst. Mhm. So ist da. Und dadurch, es geht darum, die Schauspieler zum Blühen zu bringen. Das sind die einzigen, die man sieht im Film. Wir anderen sind wurscht in der Form, dass wir nicht vorkommen dann im fertigen Film.
Aber ihr setzt euch nie dahin und improvisiert.
Wir haben auch improvisiert. Und da gibt es so großartige Beiträge, wie wir sind im Polizeiauto und wenn man im Auto dreht, in der Regie manchmal nicht im Auto im selben, sondern ein Auto dahinter mit Funk und das funktioniert oft nicht und es ist schrecklich. Und dann habe ich gesagt, wir sind eh fertig mit der Szene, aber jetzt am Heimweg macht es noch irgendwas. Birgit, du bist müde, du schläfst, weil du die ganze Nacht wieder nicht geschlafen hast, weil du zerfressen wirst von deiner Schuld. Und Thomas, du machst irgendwas. Und dann macht der Thomas Schubert diese grandiose Szene, wo er versucht, aus dem Fenster zu spucken und die Fensterscheibe trifft. Das sind so große Geschenke von den Darstellenden, die das Buch alle miteinander, Birgit voran, viel besser gemacht haben, als es war ursprünglich.
Schuld und Sühne auf dem Land.
Schuld und Sühne, hast du das mit den Themen, gell?
Ich hab's ein bisschen mit denen. Ja, wir gehen ja alle ins Kino, um etwas zu lernen, also ganz pädagogisch.
Und ja, man kann lernen, dass man nicht nach Österreich ziehen sollte.
Nee, also wir haben jetzt mal ein nicht touristisches Österreich, haben wir miterlebt.
Ja, das ist tatsächlich das Österreich, wo keine Touristen hinfahren. Das ist eben dieser Südosten, wo teilweise sogar Öl gefördert wird. Mhm. Der erste Film, wo ich mitgespielt habe im Kino Indien, war auch in der Gegend. Und das ist so eine Landschaft an der tschechischen Grenze und es ist eine Landschaft, die halt viele Jahre am ehemaligen Eisernen Vorhang war. Dadurch war nie Reichtum da. Es ist immer so eine Landschaft, die wirtschaftlich so eher am unteren Ende ist. Das hat den Vorteil, dass nicht viel hässliche Sachen dazu gebaut wurden in Österreich, wie sonst wo in Österreich. Und manches sieht tatsächlich ein bisschen aus wie vor 30 Jahren, aber wir haben da nichts dazu gebaut. Wir haben richtig das nur gefilmt wie in einem Dokumentarfilm.
Ja, schön, dass du Indien erwähnst, weil mir kam auch so eine Grundstimmung entgegen, die sich ähnelt, auch in der ganzen Tragikomödie.
Auch was das Tragische und das Komische betrifft.
Genau, dieses Nebeneinander oder besser Miteinander. Es ist ja nicht ein Nebeneinander, sondern es ist ein Miteinander.
Ja.
Und um so einen Film zu drehen, da muss man die Gegend, wo man herkommt, eigentlich auch ganz gern haben.
Ja, also die Gegend, ich mag schon gern, ich mag ja auch überhaupt gern überall Landschaften und Dörfer. Ich mag wahnsinnig gern Dörfer, weil ich selber aus einem Dorf bin. Am liebsten bin ich allerdings in einem Dorf, das genauso groß ist wie zu Hause. Aber ich habe lieber, es ist in Italien und die Leute sprechen Italienisch. Das ist so mein, die Provinz mag ich am allerliebsten, aber ich bin auch gern in meinem Heimatort, aber ich bin auch gern manchmal in so einem österreichischen Dorf oder irgendwo in einer Kleinstadt, die ich nicht kenne und schaue, was da noch gibt an Wirtshäusern, an Geschäften. Ich mag das schon gern, das stimmt.
Mhm. Aber Hauptsache, man darf wieder weg.
Hauptsache, ich kann weg, genau. Mhm.
Gut, wir haben es eingangs des Gespräches davon gehabt, dass du verschiedene Berufe erfüllst, Kabarettist, Theaterschauspieler, Filmschauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Und ich habe gesagt, drei davon hast du jetzt in diesem Film ausgeübt, drei Berufe, und du hast gesagt, ja, also ich kann eigentlich keinen von denen. Kannst du mal erläutern?
Die sachliche Antwort ist, dass ich alles, was nicht Kabarett ist, dass ich von dem nie leben musste, dass ich mir in einem Zeitraum von mittlerweile, ich glaube 30 Jahren, immer wieder halt manchmal eine Rolle selber geschrieben habe in einem Drehbuch oder ganz noch viel seltener eine Rolle ausgesucht habe, die mich wirklich angesprungen hat, wo ich das Gefühl hatte, das sollte ich wirklich machen. Und das ist nicht Beruf, das ist Liebhaberei. Und ich bin auch deswegen als Schauspieler so geschätzt, weil ich eben nur Rollen angenommen habe, die mir wirklich liegen oder mir welche geschrieben. Und deswegen sage ich zu Recht, dass was ich richtig kann oder so ist Kabarett. Und der Rest sind so Ausflüge, schon ernsthafte Ausflüge.
Stefan Zweig zum Beispiel, den du mal gespielt hast.
Genau. Also da hatte ich das Gefühl, der rührt mich so beim Drehbuchlesen, rührt mich diese Figur, wie sie im Drehbuch steht, so sehr, dass ich den schon beim Lesen beschützen will und unbedingt spielen. Und wenn mir sowas passiert bei einem Drehbuch, dann habe ich auch keine Angst, weil ich habe schon Angst gehabt, ob ich das schaffe. Das ist wieder, ich habe noch nie jemand gespielt, der nicht zeitgenössisch ist, noch dazu in einer Großbürger, der aus dem Großbürgertum kommt. Ich kann das alles nicht, weil ich kein Theaterschauspieler bin. Wie bewege ich mich da? Wie spreche ich? Das waren alles für mich völlige neue Dinge. Aber da habe ich dann den Mut, weil mich die Figur so rührt oder anspringt. Da mache ich es dann schon. Aber sowas kriegt man nur alle paar Jahre.
Mhm. Aber es ist nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, du, also als Regisseur macht man das nicht so.
Was macht man nicht so als Regisseur?
Ja, eben, das war jetzt ein Beispiel. Wo jemand sagt irgendwie, das kannst du gar nicht, was du da machst.
Nein, die Regie, das wäre ein dummer Regisseur, wenn er das macht. Also wenn ein Regisseur Schauspieler verunsichert.
Ja.
Und ich wäre auch ein dummer Regisseur, wenn ich Schauspieler verunsichern würde.
Ja, natürlich, klar.
Ich würde ihnen, die können den größten Blödsinn machen, wenn ich sage, ja genau, ich mache das besser natürlich, aber ich würde denen mal sagen, dass das ein interessanter Vorschlag ist und dann würden wir weitersuchen. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, wenn man Leute verunsichert. Die müssen, die müssen ja bis zum Ende des Tages müssen die das gut hinkriegen. Und deswegen diese seltsamen Theatergebräuche, dass man sich wichtig macht als Regisseur oder die Leute runtermacht, das geht im Film schon. Also wenn man ein gutes Ergebnis haben will, ist das nicht nur, es ist nicht nur dumm und unmenschlich, sondern es ist auch schlecht für das Ergebnis. Das ist in jeder Hinsicht doof einfach. Meistens ist es wahrscheinlich von diesen Männern Hilflosigkeit. Also ich meine, ich rede jetzt von diesen testosterongeladenen Regisseuren, die da schwitzend und mit Brünnt. Dem Restalkohol von der vorigen Nacht am Set stehen und irgendwie herumschreien müssen. Das ist Hilflosigkeit. Ich finde es trotzdem scheiße. Ich hilft mir nichts. Und die habe ich immer vermieden. Also auch als Schauspieler bin ich nicht gut.
Das lassen wir so als Schlusswort mal stehen.
Darum bin ich kein solcher. Darum spielen alle mit, von der Birgit, alle haben mitgespielt, weil ich so ein netter Regisseur bin. Das ist ein gutes Schlusswort vielleicht, wenn wir eines suchen.
Meine Damen und Herren, Josef Hader.
Vielen Dank. Ich finde, das war ein schönes Gespräch.
Herzlichen Dank, das finde ich auch.
Ja.
Ich muss jetzt auch sagen, Andrea lässt sich scheiden, der Film von Josef Hader. Herzlichen Dank dem Publikum hier im Kultkino in Basel. Mein Name ist Erik Fackung.